Aber dass wir wirklich versuchen, viel Atmosphäre, viel Sympathie zu transportieren, weil das sind visuelle Bilder, die verstehen ja auch alle oder alle können ja darin was deuten. Und das ist schon auch ein Weg, auch hier Barrieren abzubauen und Leute abzuholen und einfach so eine Botschaft rüberzubringen.
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Zu Gast ist heute Nathanael Godin. Er ist Möbeldesigner und Gründer des Studio Godin. Das Studio Godin gestaltet seit 2020 Kommunikation im Raum. Im Mittelpunkt der Arbeit steht der Mensch, ob als KundInnen, MitarbeiterInnen oder NutzerInnen von Räumen und Orten. Mit dieser Überzeugung konzeptionieren sie erfolgreich Signaletik und Szenografie wie Interior, Exterior und Corporate Design. Neben Studio Godin ist Nathanael als Gestalter an der Schnittstelle zwischen Kunst und Design tätig. Herzlich willkommen, Nathanael.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Signaletik ist ein Wort, was, glaube ich, nicht jedem bekannt ist und ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde. Deswegen schön, dass du heute zu Gast bist. Wer bist du und was machst du?
Ja, mein Parcours ist vielleicht nicht ganz geradlinig. Erstmal, wie der Name es verrät, bin ich ja Franzose oder halb Franzose. Ich hatte eine deutsche Mutter. Bin aber in Frankreich groß geworden und habe auch da studiert. Und damit fängt das an. Also ich war schon immer begeistert von Design und seit dem frühen Alter, so mit 9, wusste ich, ich will Autodesigner werden. Das hat mich, Form und Ausdruck von Form haben mich immer fasziniert. Und ich habe in der Kunstschule in Saint-Étienne studiert. Da ist Design sehr breit aufgefasst. Das zielt eher so Richtung Autorendesign ab, Richtung Möbeldesign. Und über Umwege bin ich dann zu Rüdi Bauer gekommen, der einer der Großen der Signaletikwelt ist. Und dadurch bin ich einfach reingerutscht.
Vom Autodesign zur Signaletik. Übers Möbeldesign, Autodesign,
genau.
Möbeldesign. Hast du mal als Möbeldesigner gearbeitet oder bist du direkt zur Signaletik hin?
Ich bin eigentlich direkt zur Signaletik hin, habe aber im Rahmen meines Projekts, was ich neben der Agentur führe, also ein Projekt an der Schnittstelle zwischen Kunst und Design, bin ich auch wieder als Möbeldesigner auch tätig.
Da werden wir nachher nochmal einen kleinen Schlenker zu drehen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Signaletik, das Wort, benutzt. Was ist denn Signaletik? Dieses schöne Wort, was nach Signal klingt, aber auch was ganz anderes sein könnte.
Genau, spannendes Thema. Die Frage wird uns oft gestellt. Der Begriff wird sehr viel in der Schweiz verwendet, kommt ursprünglich aus dem Französischen. Das betrifft die Welt der Informations- und Leitsystem, Wegeleitsystem, Orientierungssystem etc. Das heißt, da steckt eben tatsächlich Signal drin. Und ich sage immer, das ist was, wo ein Gebäude sagt, hallo, ich bin's, wer bin ich? Was kannst du mit mir anfangen? Ne? Das ist eine Kommunikationsschnittstelle. Und die ist natürlich, die hat eine funktionale Komponente, andere Komponenten, über die wir sicherlich nochmal diskutieren werden. Aber im Grunde genommen geht es ja darum, wie kann ich mich in einem Gebäude orientieren? Mhm. Was bietet mir das Gebäude oder der Ort?
Das ganze Thema, viele unserer ZuhörerInnen sind ja aus dem Bereich Architektur, Innenarchitektur. Da ist es natürlich, also ein bekanntes Thema ganz grundsätzlich, aber natürlich was viele Bauherren einfach nicht so auf dem Schirm haben. Lass nochmal ganz kurz zurückgehen, ein bisschen deinen Weg nachzeichnen. Ihr habt 2020, dann hast du das Studio Godin gegründet. Mich würde interessieren, wie du so diesen Weg eingeschlagen hast, auf dem Weg dann auch was selber zu gründen.
Die Absicht, glaube ich, selbstständig etwas zu machen, hatte ich immer. Okay. Ich glaube, das ist ja sehr, natürlich durch meinen Kursus in der Kunstschule Saint-Étienne, wo tatsächlich auch das Thema Autorendesign schon oder zumindest damals stärker im Vordergrund stand, dass natürlich einfach der quasi die Lust, seine Vision weiterzugeben, versuchen, seine Vision umzusetzen, natürlich schon relativ stark war. Und insofern hat sich das einfach dann auch ergeben, genau.
Wobei dazu ja immer Mut gehört, es dann tatsächlich auch zu tun.
Ja, natürlich, klar.
Was hast du denn vor 2020, das ist jetzt ja gar nicht so lange her,
genau,
und du bist ja schon sehr viel länger in dem Bereich der Signaletik an sich tätig. Was hast du davor so gemacht?
Ab 2000 ungefähr war ich selbstständig. Ich habe erstmal mit einem, ein kleines Büro gehabt. Wir haben ja viel im Bereich, da ist eben mehr Produktdesign, wir haben ja so im Bereich Straßenbahn ein bisschen Design gemacht in Leipzig.
Aber nicht Straßenbahn selbst, sondern in
Straßenbahndesign teilweise tatsächlich. Ein bisschen auch zum Messestand, also für eine Firma, die sehr viel im Bereich Straßenbahn tätig war. Und dann habe ich 2006 ein Büro gegründet mit einer Geschäftspartnerin, wie hießen damals Gurda und Müller. Und wir haben uns dann intensiv mit dem Thema Kommunikation im Raum beschäftigt. So Auslöser war eine Zusammenarbeit mit dem Architekten Peter Kulka, der leider dieses Jahr gegangen ist, der quasi uns die Tür oder mir zuerst, das war vor der Gründung noch, die Tür zu ersten eigenen Projekten geöffnet hat mit seiner enormen Offenheit und mit dem Deutschen Hygienemuseum.
Wir haben ja gerade ganz kurz über das Selbstständigmachen gesprochen. Das ist natürlich vielleicht doch mal interessant, dass ihr dann oder du, ihr hattet jemanden, der euch da sozusagen dann so mit reingenommen hat. Ne? Also ein Architekt, der das gesehen hat, dass es relevant ist, interessant ist, wichtig ist und der sich dann euch wirklich als oder dich als Experte mit reingenommen hat. Weil ansonsten ist, glaube ich, dieser Einstieg in sowas auch echt schwierig.
Das ist schwierig, ja. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Gründe. Zum einen ist das Thema bei uns noch relativ neu in den Planungen. Das ist noch nicht so angekommen als Fachplanung.
Mhm. Ja.
Anders zum Beispiel als in Frankreich, wo es bei Architekturwettbewerben, wo sich mittlerweile immer mehr eher Teams direkt komplett bewerben, Planerteams bewerben, wo das ein fester Bestandteil ist. Das ist bei uns noch nicht so. Der Mehrwert ist, glaube ich, auch noch nicht so angekommen. Und man muss es sagen, da muss ich jetzt vielleicht kurz die Augen zumachen, aber dass Architekten nicht immer oder das Thema der Signalität oft auch ein bisschen als Eingriff verstanden wird in der Architektur.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Und das, glaube ich, macht es natürlich auch nicht unbedingt einfach. Aber es sind echt wirklich sehr, sehr viele Gründe. Ja. Das ist sehr vielschichtig.
Das ist interessant, dass das so zwischen Deutschland und Frankreich dann so ein... Aber ja, das ist in Deutschland, glaube ich, echt nicht so auf der Agenda und...
Anders dann in der Schweiz zum Beispiel.
Ja, auch. Ja. Die Signaletik ist ja, so hast du es ganz, ganz grob so gesagt, Kommunikation für, also eines Gebäudes an sich so ein bisschen, ne, so ein Gesicht vielleicht, so ein Branding. Und das dient natürlich ein bisschen, dass man das Gebäude vielleicht ein bisschen besser versteht. Was macht denn ein gutes Wegeleitsystem aus, wenn wir das jetzt mal, die Signaletik erst noch so ein bisschen spitz auf das Wegeleitsystem oder auf das Leitsystem an sich runterbrechen?
Also zunächst verbindet ein Leitsystem. Und das finde ich in vielerlei Hinsicht. Es verbindet Räume miteinander, Ziele miteinander, aber es verbindet Menschen mit einem Ort. Und das ist, finde ich, auch die spannendere Komponente. Weil da geht es um die Frage der Identität. Wie schafft man das? Wie? Und da kommen wir auch ganz schnell zu dem Mehrwert. Ja? Und ich habe immer das Beispiel hier von Schulen im Kopf. Wenn du in eine neue Schule ankommst als Kind, da kommst du vielleicht in ein ganz großes Gebäude und du kennst das nicht. Und das gibt dir einfach eine Sicherheit. Das verbindet dich auch mit der Institution der Schule. Das zeigt dir, ich bin hier willkommen. Da geht es hier auf eine andere Form des Signals. Jetzt nicht, ich werde ja gesehen, sondern ich sehe dich auch. Also ich finde, das ist auch so der Dialog und diese emotionale Komponente, was passiert zwischen dem Ort und den Nutzerinnen, den Nutzern. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema und da, ich finde, dass es eigentlich vor allem auch darauf ankommt, weil wenn man irgendwo positiv gestimmt ist, dann ist man natürlich wesentlich offener.
Mhm. Interessant, ja. In der Vorbereitung habe ich mir so ein bisschen noch ein paar Themen aufgeschrieben. wenn ich mich so ein bisschen erinnere an so, es gibt ja so bestimmte Museen, die wirklich ein cooles Wege oder ein gutes Wegeleitsystem haben. Und du kommst da rein und du weißt sofort, ja, wo muss ich jetzt hin? Ich finde, es hat auch sowas von, okay, dass ich als Besucherin irgendwie auch respektiert werde. Ne? Also wenn ich irgendwo hinkomme und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, wo kriege ich Tickets, also ne, wo kann ich meine Sachen abgeben? Das ist ja wirklich echt furchtbar eigentlich.
Ja, ich sage immer, dass eigentlich das erste Leitsystem für uns ist ja die Architektur.
Ja.
Weil die hat natürlich auch eine Funktion, nicht Architektur selbst zu sein, sondern auch zu funktionieren und auch diese Schnittstelle zu bilden. Also im Museum erwartet es vielleicht, dass gerade der Sanitärbereich eher unten ist. Mhm. Es gibt so Sachen, die so selbstverständlich sind.
Mhm.
Aber die ist natürlich wichtig, weil die Welt wird komplexer. Es werden immer mehr Dienstleistungen angeboten, mhm. auch innerhalb von einem Raum, von einem Ort.
Mhm.
Das heißt, dass das natürlich immer die Differenzierung ist natürlich immer wichtiger.
Mhm.
Und es geht auch um Effizienz von allen Abläufen. Und das heißt,
mhm.
es ist natürlich bedeutend, dass Leute sich schnell zurechtfinden. Weil das ist natürlich auch Service. Das ist auch Kundenfreundlichkeit. Das ist diese Willkommensgeste.
Naja.
Ich werde wahrgenommen, ich werde ernst genommen. Und das ist ja zum Vorteil von allen.
Ja. Das heißt, es gibt Orientierungs- und Wegeleitsystemen, gibt Sicherheit, das ist auch ein wichtiger Punkt. Steigert die Aufenthaltsqualität, also wenn ich jetzt so klar mich schnell von A nach B bewegen kann und nicht lange überlegen muss, ist auch was natürlich, ja, das Wort Kundenfreundlichkeit, ne? Also das so als Service, ja. Ja, es ist schon, also wenn man dann denkt, wie wenig Menschen sich eigentlich Gedanken über so Wegeleit, also es ist ja alles, was, dann wird ein Gebäude gebaut. Und dann ist aber innen drin irgendwie, dann findet sich niemand zurecht und findet echt, also ich finde auch, das Lustigste ist eigentlich, wenn ganz oft in Ämtern ist es so, dann sind die Etagen, dann ist das Erdgeschoss irgendwie die Null, so eins, zwei, aber dann sind die Räume sind irgendwie, dann ist die erste Etage ist schon die Räume 2 Punkt irgendwas, weil man da irgendwie die Etagen, dann muss das Gehirn immer denken, ja, das ist jetzt ein Bruch, also irgendwas stimmt da nicht.
Ja. Ja, man redet ja auch nicht ungefähr von System.
Ne? Ja.
Also das ist ein Großteil der Planung. Das ist einfach die Strategie, die Orientierungsstrategie. Das gehört dazu.
Hm.
Wie bewege ich mich? Was ist was? Also möglichst intuitiv, ja? Für die Leute.
Hm.
Was? Wonach kann man sich? Wie kann man an der Stelle auch Barrieren abbauen? Das heißt Widerstand auflösen. Ne? Wenn ich ankomme in einem Gebäude und ich sehe schon eine Riesentafel mit ganz vielen Informationen, die ich brauche, dann geht die Laune ja schon runter.
Mhm.
Ja? Darum geht's auch. Und das ist auch eben das Thema der Kundenfreundlichkeit, aber ja, überhaupt der Benutzerfreundlichkeit. Mhm. Und
das heißt, es klingt so, als ob Wegeleitsystem auch immer auch analog und aber auch digital ist, wenn man jetzt an so kundenfreundliche Orientierungssysteme denkt.
Das kommt, wobei das ist ja noch nicht so richtig, also ich hätte tatsächlich erwartet, dass da die digitale Welt noch viel, viel schneller kommt. Ich glaube, man tut sich immer noch schwer mit der Digitalisierung, mit der Planung von solchen Themen, mit dem Aufwand, danach mit der Pflege. Also Digitalisierung hat natürlich vor allem Sinn, wenn einfach eine hohe Flexibilität erforderlich ist. Die setzen aber natürlich voraus, dass es eine Pflege gibt vom Content.
Mhm.
Und ich glaube, da hakt es natürlich auch an vielen Stellen, abgesehen von der technischen Infrastruktur.
Ja. Der letzte Punkt, der hier auf meiner kleinen Notizliste steht, ist, dass ein Wegeleitsystem dem Gebäude eine eigene Identität gibt. Und das ist ja ein bisschen das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass eigentlich Gebäude nochmal ganz anders dadurch, also nicht nur in der Architektur, sondern eben auch dann im Detail, auch natürlich in der Erinnerung bleiben. Ne? Also wenn man so ein Branding nimmt, das ist ja das Langfristige. Das geht ja nicht um, klar, ich finde mich kurzfristig zurecht, aber wenn es langfristig im Kopf hängen bleibt, dann ist es natürlich, trägt es natürlich dann zu einer eigenen Identität eines Gebäudes bei, gerade wenn es vielleicht auch so medienübergreifend ist, ne? Wenn es nicht nur das Gebäude ist, sondern häufig sind es dann ja auch Sachen, die dann so vom Branding, also bis zur Webseite durch, also so, ne?
Ja, also ich würde mich natürlich nie anmaßen zu sagen, wir schaffen die Identität der Gebäude natürlich, weil da gehört einfach wesentlich mehr dazu. Das ist zunächst die Architektur, aber das ist ja auch das, was das Gebäude ausmacht. Das ist die Nutzung des Gebäudes. Ein Museum, ist es ein Hotel, ein Krankenhaus, so. Aber wir tragen natürlich auch dazu bei, dass diese Identität ja direkter, stärker wahrgenommen wird. Auch in mit ihren Werten, beziehungsweise mit den Werten, die Institution sein möchte oder leben möchte, vorleben möchte. Und das ist ja eine entscheidende Komponente natürlich. Bei der Besucherin, bei dem Besucher passiert das, dass diese Identifikation, ja, ich kann mich da zurechtfinden, ich komme damit aus. Und das schaffen wir natürlich, indem wir versuchen, uns zu ernähren von dem Ort, ja, was, wir finden da unsere Inspiration und ihre Nutzung. Und ein Mittel für uns, was sehr, sehr wichtig ist, ist danach bei der grafischen Sprache zum Beispiel, welche Schrift nehmen wir, wie finden wir einen Weg, das zu transportieren. Und ein wesentlicher Punkt dabei sind die Piktogramme zum Beispiel. Das ist ein vielleicht so ein Steckenpferd bei uns, aber dass wir wirklich versuchen, viel Atmosphäre, viel Sympathie zu transportieren, weil das sind visuelle Bilder, die verstehen ja auch alle oder alle können ja darin was deuten. Und das ist schon auch ein Weg, auch hier Barrieren abzubauen und Leute abzuholen und einfach so eine Botschaft rüberzubringen.
Ich hatte noch gerade noch mal kurz zum letzten Thema so ein bisschen zurück, den ganz kurzen Blitzgedanken, dass wenn ich jetzt in einen Raum reingehe und ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss, ne? Also vielleicht so ein Restaurant, ne, irgendwie oder ein Café, das ist ja möglicherweise auch Teil des Konzeptes, ist, dass man eben nicht sofort weiß, wo muss ich hin, dass man erstmal so ein bisschen, vielleicht erstmal sich umguckt, bevor man weiß, wo man hin muss, ne? Also dass natürlich auch dahinter natürlich auch so ein bisschen vielleicht so Marketing sagt man User Journey, ne? Also dass man sich vielleicht ein bisschen wirklich überlegt, was soll denn die Erfahrung sein, ohne jedem gleich den nächsten, was man ja denken könnte, ne, einfach sofort zu sagen, da musst du hin, ne? Sondern dass man den Besucher, die Besucherin so ein bisschen erstmal wandern lässt.
Ja, da gibt es ja bekannte Beispiele. Zuallererst fällt mir der riesen schwedische Möbelladen ein. Das ist natürlich auch klar. Da steht ein wirklich Marketing-System dahinter. In den letzten Jahren sind irgendwann doch mal Shortcuts ergänzt worden, die es aber früher gar nicht gab. Ja. So, aber das ist eine Strategie. Aber das zeigt eben, was auch Wegeführung ermöglichen kann. Also erstmal mit dem, was es gibt, ja, dass ich sage, okay, gut, ich finde ja keine andere Möglichkeit, dass ich gehe weiter. Aber was auch mal machen kann, wenn man das auch aufzeigt, so. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil das ist nicht immer die Frage, was ist der kürzeste Weg. Das kann einfach manchmal sein, was ist der einfachste Weg. Wenn man an sehr komplexen Systemen denken wie Krankenhäuser, die gewachsene Orte sind. Es gibt immer wieder Krankenhäuser, die gebaut werden, aber in den nächsten 10 Jahren werden die wieder ersehen. Ja, das heißt, da ist manchmal einfacher, einen längeren Weg zu nehmen, als den kürzeren, den ich mir nicht merken kann, weil ich mich 5-mal abbiegen muss. Ja, und das ist ja Wegeführung. Das ist halt das Thema Strategie. Wie geht man, wie kann man sich auch in die Lage der Nutzerinnen und Nutzer versetzen, um denen einfach diese Reise so einfach zu gestalten wie möglich.
Bei der Recherche habe ich ein Foto auf deiner Webseite gefunden, beziehungsweise ich glaube im Newsletter von euch, da ist in einem Coworking Space ist so eine Küchenzeile zu sehen, wo an den Türen halt so auch Piktogramme, Icons dran sind, was man da findet in diesen Türen, ne? Also Geschirr und so. Und da hatte ich sofort ein bisschen so das Wort Interface eines Raumes im Kopf, weil ich finde, dass natürlich auch das nicht nur ist, wie komme ich da jetzt hin, sondern auch, wo finde ich was, ne? Also jetzt ganz konkret, und da gibt es ja echt auch viele schöne Beispiele, wie wichtig ist dieser Teil, dass man über das reine, wo komme ich hin, sondern auch so, wie bediene ich so einen Raum, Bis wohin geht denn da Signaletik?
Es gibt eigentlich keine Grenzen. Aber ja, so gerade das Beispiel vom Coworking Space finde ich sehr schön, weil das sind relativ neue Orte. Mhm. Das heißt, auch vielleicht zugeschnitten in Anführungszeichen auf jüngere Generationen, die das natürlich auch cool finden, die auch quasi die im Prinzip dieses Thema der Bedienung natürlich aus ihrer digitalen Welt natürlich kennen. Das, ne, man kann sich ja alles mit Icons machen, mit Piktogramm so. Und das ist quasi deren Interface im Alltag. So. Und das passt natürlich sehr gut in den Coworking Space, dass man einfach so weit geht. Vor allem, weil das Orte sind, die von natürlich durch sehr, sehr viele Leute genutzt werden können. Und die es gibt viele, die regelmäßig kommen, aber es gibt viele, die nur einmal da sind, wenn die in einer fremden Stadt sind. So. Und das ist das Gefühl auch wiederum, sich zu Hause zu fühlen. Ja, da fühle ich mich wohl. Mhm. Ich weiß gleich, wo alles ist. Ich brauche ja nicht fragen. Ich muss ja nicht irgendwie lange suchen. Ich fühle mich da wohl. Mhm. Ja. Das Haus kommuniziert mit mir. Ja. So.
Ein bisschen in die Richtung geht ja, du hattest gerade das oder vorhin das Beispiel genannt von dem Theater, dass eigentlich jeder weiß, okay, im Erdgeschoss oder im Keller sind die Garderoben und die Toiletten. Das ist ja so kulturell gelernt. Mhm. Wie viel von dem Wegeleitsystem ist denn kulturell gelernt?
Schwierige Frage. Also es ist halt die Frage, wie man kulturell versteht, aber es gibt natürlich ein paar Themen, die natürlich immer wieder kommen, die man erwartet als Besucherin, Besucher. Ja. Ich stehe vorm Aufzug, da möchte ich ja schon gern vorher wissen, wo das hingeht. Wir haben gerade ein Projekt, wo das leider nicht möglich ist, weil da ist kein Platz an den Wänden drum, um den Aufzug, und ich finde, das ist ein Problem.
Ja.
So. Oder ich bin vom Haus oder wir haben ja relativ viele Höfe in Berlin gemacht. Dann will man natürlich an jedem Hof erstmal wissen, okay, wo bin ich? Wen erreiche ich hier über diesen Eingang? Also das sind Sachen, die selbstverständlich sind natürlich. Das ist ja quasi so Kultur, die man kennt, die natürlich einfach quasi so selbstverständlich ist. Mhm. Und dann kommen natürlich auch noch halt paar Elemente dazu, die einen vielleicht mal ein bisschen überraschen und ein bisschen Spaß machen, wie wir zum Beispiel beim Telegraph in Berlin gemacht haben. Also
beim Telegrafenamt?
Das ist ein ehemaliges Telegrafenamt.
Genau, tatsächlich.
In der Köpenicker Straße, wo der Bauherr auf uns zukam und sagte, Mensch, er hätte gern auch Namen für die Höfe, das sind so quasi wie drei Gärten, und die haben wir auch noch auf dem Boden geschrieben. Das heißt, wenn ich auf dem durch den Hof laufe, sehe ich ja plötzlich so einen Namen, steht Central Park oder so. Und das sind ja Momente, die natürlich auch sehr viel Spaß machen und die einfach auch wieder zeigen, wie besonders dieser Ort ist. Mhm. Und da sind wir beim Mehrwert natürlich.
Mhm. Aber da muss man dann so ein bisschen auch zum Insider werden, ne? Also von dem Gebäude, dass du nachher weißt, was ist denn der Central Park, ne? So ein bisschen.
Genau.
Also, oder du hast es vorher gelesen und du weißt, okay, Central Park ist einer der Höfe.
Ja. Genau, also das steht auch vorher auf den Übersichten, wie natürlich die Höfe sind. Das ist ja keine funktionale Information. Das dient wirklich nur der Atmosphäre, zu sagen, ja, ich bin ein besonderer Ort und das ist. Ich glaube, der Mehrwert ist natürlich in Zeiten, wo es auch Fachkräftemangel gibt und sich die Unternehmen natürlich wirklich bemühen müssen, Leute zu finden. Dann irgendwie, früher hatten die ja die Leute zu dem gegangen, die einen Dienstwagen angeboten haben. Gut, gibt es vielleicht nicht mehr oder ein Elektro oder jetzt kriegen die nochmal ein Lastenrad oder was auch immer. Aber irgendwann ein Kickertisch und was weiß ich, ne, ist ja cool bei dem. Aber irgendwann macht vielleicht die Immobilie auch noch den Unterschied, ja. Also, und wenn man auch langfristige Mieter haben will, dann macht das vielleicht tatsächlich, ist das ein Beitrag dazu.
Mhm. Ja, so diese Kultur des Erlerntens, ne, was wir gerade so ein bisschen hatten. Ich bin jedes Mal, wenn ich bei unserem Edeka, das passiert ja nicht oft, aber manchmal bauen die halt um, ne? Das ist richtig frustrierend, da findest du einfach nichts mehr. Und ein Einkauf dauert einfach 10-mal so lang, weil du wegen allem, jeder kleinen Sache auf deiner Einkaufsliste, gehst du die Gänge ab und die Schilder, die oben dran stehen, hier gibt es jetzt keine Kochzutaten und so. Das ist ja auch immer nicht ganz, manchmal sind dann die vegetarischen oder vegan sind irgendwie ganz woanders. Und bis du das wieder alles drauf hast, wie dieser konkrete Laden funktioniert.
Ja, das ist tatsächlich ein Thema gerade in Supermärkten. Ich finde es noch schlimmer tatsächlich im Drogeriemarkt, weil auch noch du da noch weniger Differenzierung zwischen dem Aussehen der Produkte. Ja, also das ist ja fast nur weiße Packung.
Und dann läuft es in jede...
Oder irgendwie so leicht bunt oder so, aber im Grunde genommen, da finde ich, ich sag mal so, im Supermarkt kannst du vielleicht noch relativ schnell erkennen, okay, da sind Gläser, da sind Büchsen, da ist Brot. Ich finde in Drogeries noch viel, viel, viel schlimmer.
Stimmt, du kannst Tierfutter und von Windeln eigentlich nicht wirklich unterscheiden.
Ja, ja. Also das ist tatsächlich, bräuchte man da eigentlich. Also stehen natürlich immer viele, hängen ja Schilder, aber das sind so viele unterschiedliche Arten von Produkten in jeder Allee, dass es natürlich relativ kompliziert ist.
Das ist super kompliziert, ja. Du hast gerade dieses Beispiel von dem alten Telegrafenamt in der Köpenicker Straße, wo ihr dann den Namen des Hofes auf den Boden geschrieben habt. Und wir hatten auch schon so ein bisschen natürlich die Architektur des Gebäudes. Wo siehst du die Schnittstelle von der Signaletik jetzt zur Architektur vor allem, vielleicht auch in Architektur, aber auch zur Landschaftsarchitektur?
Ich sag mal so, am liebsten hätte ich keine Schnittstelle.
Da spricht der planende Praktiker, ja.
Weil, also wenn man ein bisschen an ältere, wirklich ältere Gebäude denkt, ne, mit Inschriften etc., das war eins. So das Leitsystem, ja.
Ja.
Hier bin ich, hier ist die Kasse, das sieht man zum Beispiel im Museum für Völkerkunde in Hamburg noch im Eingangsbereich, ganz alt, so ein bisschen Pförtner, irgendwelche gusseisernen Sachen, wo irgendein Schriftzug eingelassen ist. Das ist wirklich schön, wenn das einfach miteinander, wirklich miteinander ist. Wir erleben gerade tatsächlich ein sehr schönes Beispiel in Hamburg, in einem Bürocampus, dass die Architekten auch die Fassade zugunsten des Leitsystems, was wir wirklich integrieren wollen, in die Fassade geändert haben, damit es wirklich besser passt. Den Fall hatten wir noch nicht, aber das ist wirklich klasse, weil da finde ich, was wir nicht möchten, sind immer Sachen zu machen, die additiv sind. Ja? Also additiv sind die natürlich immer, aber nicht im Sinn, dass sie einfach parasitär sind.
Aus einer anderen Welt.
Und aus einer anderen Welt. Und wenn wir die Möglichkeit haben, das so früh zu integrieren wie möglich oder so nah an die Architektur oder in die Architektur zu integrieren, ist es sehr schön. Muss nicht immer sein. Man kann natürlich auch super tolle Sachen machen, die sich ganz im Gegenteil komplett absetzen von der Architektur. Das ist damit die Frage der Haltung. Von unserer Haltung, was will der Ort sein? Wie soll ich es als Nutzerin und Nutzer erleben? Will ich näher am Nutzer sein oder will ich eher gesetzter sein vielleicht oder so? Ne? Aber es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn man es ja an vielen Stellen direkt noch wirklich in die Architektur auch integrieren können. Funktioniert nicht immer.
Und bei der Innenarchitektur ist ja vermutlich ähnlich, dass man natürlich ganz schnell bei, also sowas Simplen wie der Farbe.
Ja.
Materialität
ist ein großes Thema. Da versuchen wir auch immer sehr viel mit Materialität zu tun. Wir haben natürlich den Nachteil, dass wir natürlich in frequentierten Bereichen Brandschutzanforderungen haben, dass wir einerseits sehr gern nachhaltige Materialien verwenden würden, die meistens natürlich noch wesentlich teurer sind, die aber auch nicht, die keine Brandschutzklassifikation haben. Das macht es natürlich schwierig, aber wir versuchen natürlich sehr über die Materialität auf die Architektur zu reagieren, sei es im Kontrast, sei es aber auch quasi Hand in Hand, weil das natürlich ein Teil der Identität des Gebäudes auch ist. Ja.
Wenn jetzt so ein Bauherr auf euch zukommt, beziehungsweise der Architekt, also der euch nachher beauftragt und sagt, hey, wir hätten gerne für dieses oder jenes Projekt, hätten wir gerne ein Wegeleitsystem oder, ne? Wie geht denn ihr dann so von der Gestaltung daran? Nimm uns doch mal ganz kurz mit, was so, wie da so herangeht.
Also das Erste, was uns immer wichtig ist, ist mit den Schöpfern des Gebäudes, mit den Autoren zu sprechen. Das heißt mit den Architektinnen und Architekten, um einfach den Konzept zu erfahren. Weil das immer die erste Quelle, die beste Quelle, die reinste, die ehrlichste Quelle ist. Ob das uns gefällt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es ist natürlich wichtig, deren Gedanken zu folgen, aufzunehmen, weil dann verstehen wir natürlich auch bestimmte Gesten, wie vielleicht eine Raumabfolge funktioniert, was die Dramaturgie der Architektur ist, ja, was auch Gefühle. Ich meine, es gibt natürlich Architekturen, die nicht viel oder die, sagen wir so, relativ gefühllos vielleicht sind, aber es gibt auch schon einfach eine gute Architekten, die auch Architekten, die Architekturen entwerfen, die auch die mit einem was machen. Ja. Und daher ist es natürlich immer sehr wichtig, dass wir schauen, was die Absicht ist. Das heißt, ja, Thema Materialität ist ein ganz großes Thema. Dann ist das natürlich das Thema der Nutzung. Was war das vielleicht? Weil wir haben ja nicht nur Neubauten, aber was ist die Geschichte von dem Ort? Also wenn ich gerade an den Telegraph denke, da haben wir uns sehr, sehr, sehr stark auf die Geschichte des Ortes fokussiert, auch auf die Architektur, auf die Eigenschaften der Architektur. Durch die Farbe und so. Aber das ist die Geschichte ist natürlich immer so ein sehr wichtiger Teil. Und dann, was ist die heutige Nutzung? Ja, wie kann ich im Prinzip dieses beides miteinander verbinden?
Ihr arbeitet ja sehr menschenzentriert. Das heißt, ihr macht dann direkt auch, befragt ihr den potenziellen NutzerInnen oder habt ihr so viel Wissen, dass ihr das direkt umsetzen könnt? Oder wie stellt ihr sicher, dass die NutzerInnen dann auch realistisch sich wiederfinden?
Also nichts ersetzt Dialog natürlich. Wir haben Projekte, bei denen wir direkt mit den EndnutzerInnen, Nutzern sprechen können. Ja, oft sind unsere Auftraggeber nicht direkt die NutzerInnen. Das Projektentwickler, Ämter sind etc.
Nachvollziehbar.
Das heißt, wenn es die Nutzerinnen und Nutzer gibt, dann versuchen wir natürlich mit denen Workshop zu machen und einfach auch erstmal unsere Herangehensweise vorzustellen, weil viele haben natürlich nicht die Vorstellung, was ein Leitsystem leisten kann.
Ja.
Und entdecken manchmal Aspekte, die sagen, ja, das ist spannend, das hätte ich auch gerne. Finde ich klasse, das ist gut für uns, das ist gut für unsere Kundschaft oder, ne? Aber es gibt natürlich auch viele Projekte, wo wir die Nutzerinnen und Nutzer nicht kennen, weil zum Beispiel bei Projektentwickler, die noch gar nicht stehen,
ja,
wo wir einsteigen. Das heißt, da müssen wir einfach schauen, was quasi die Absicht ist. Ist das ein Gebäude, was danach vielleicht eine bestimmte Branche genutzt werden soll oder nicht.
So,
ne? Das ist wirklich von Auftrag zu Auftrag unterschiedlich.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass möglicherweise der Einfluss der Architektur auf das Wegeleitsystem und die geplante Nutzung größer ist als jetzt die Wünsche der einzelnen Nutzer in, also jetzt vielleicht nicht von der Qualität her, ne, aber sozusagen. Natürlich ist die Architektur und die Materialitäten spielen natürlich eine riesige Rolle.
Ja.
Und auch die gewünschte Nutzung und eure Erfahrung. Und es gibt ja auch, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch so ein Zielbild gibt, dass sich alle überlegen, ja, wie wollen wir denn, wie das Gebäude genutzt wird?
Ja, also wirklich jede Typologie oder jede Gebäudenutzung hat wirklich einen Einfluss auf das, was wir machen.
Ja.
Ich sag mal so, auch eine mega tolle Sporthalle mit einer super tollen Architektur steht vielleicht die Nutzung im Vordergrund für ein Konzept, weil das ist ja schon das wesentliche Thema.
Ja.
Wenn ich an ein Museum denke, dann sind wir vielleicht ein bisschen anders, weil das ein touristischer Ort ist. Die Leute kommen vielleicht sowohl für die Architektur als auch für das Museum. Das haben wir sehr, sehr gut gemerkt. Ihr habt den 80ern mit den ganzen Museen von Frank Gehry etc., also diese bisschen so Star-Architekten. Da hat es einfach ein bisschen glaube ich, die Zielgruppen auch nochmal ein bisschen wieder durcheinander gemischt. Und daher Ja, hängt wirklich sehr von der Nutzung ab, wo das Gebäude natürlich ist und ja.
Und auch die Spielregeln sind ja andere, ne? Also ich glaube, bei einem Flughafen oder so, da hat ja sozusagen der Gebäudetyp an sich und die Nutzung ja Regeln. Die sind vielleicht nochmal von Internationalreisenden anders als von den Lokalen, aber diese Regeln gibt es, Formalitäten, eine Fluchtwege und so alles, das ist natürlich sehr viel eingeschränkter.
Das ist das eine und das andere, da geht es um die Effizienz. Wir haben zum Beispiel das CCH in Hamburg gemacht.
Das Kongresscenter.
Das Kongresscenter, eins der größten in Europa. Und da geht es wirklich um die Effizienz. Das ist sehr schnell mein Saal, mein Raum, das sind über 50 Säle, die auch parallel von unterschiedlichen Anbieterinnen und Anbietern genutzt werden können, gebucht werden können. Das heißt, da geht es wirklich um den schnellen Weg und da ist natürlich weniger, wir haben uns zwar sehr auf die Architektur bezogen, aber wir haben natürlich hier weniger Platz für Atmosphäre, weil das einfach nicht das Thema ist.
Ja.
Da geht es darum, habe ich schnell die Nummer gefunden oder den Buchstaben, das ist auch noch sehr kompliziert, weil es gibt Hallen mit Buchstaben, Säle mit Buchstaben und Säle mit Ziffern auch noch, also irgendwie so. Und da geht es wirklich um die schnelle Identifizierung des Ziels.
Wenn ihr dann wisst, was da alles rein soll, was ist denn der nächste und vielleicht auch so, welche Materialitäten sich die Architekten vorstellen, was ist denn dann der nächste Schritt in eurem Gestaltungsprozess?
Vor der Gestaltung fangen wir mit dem Content an. Das ist für uns das Wichtigste, weil dabei sehr, sehr viele Fragen entstehen, die wir mit dem Bauherrn, mit Nutzern etc. besprechen müssen. Sei es, um selber das Gebäude noch besser zu verstehen. Es gibt viele Gebäude mit internen Bereichen, halböffentlichen Bereichen, öffentlichen Bereichen. Wie funktioniert die Schließung? Also wir haben dadurch auch bei Projekten festgestellt, aha, ihr wollt das, aber dann komme ich dann da gar nicht hin. Also oder umgekehrt, dann kann doch der andere über die andere Etage doch rein. So. Ja, okay, dann müssen wir doch das Schließsystem doch nochmal optimieren. Also da geht es ja darum, um die ganzen Abläufe einfach zu klären, wie das Gebäude genutzt werden soll, von wem. Das heißt, wir arbeiten auch mit Personas und etc., um einfach unterschiedliche Szenarien zu entwickeln. Es können auch unterschiedliche Nutzungsszenarien sein. Wir sind gerade beauftragt worden für ein Projekt in Köln, wo die Mieterstruktur noch nicht steht. Das heißt, werden ja Geschosse aufgeteilt an Mietern oder nicht? Ein zentraler Bereich für alle zugänglich oder nicht? Das heißt, da müssen wir schon quasi, damit das trotzdem das Projekt vorankommt, jetzt schon schauen, was könnte sein, wenn, um schon einen Ort zu definieren, wo sie sagen, also apropos Schnittstellen, okay, hier brauchen wir auf jeden Fall mal Strom oder zumindest als Vorrüstung. Das ist ja wichtig, weil hier wird auf jeden Fall was sein. Andere Bereiche wissen wir nicht, aber das ist ja schon so ein, in allen Szenarien wird es einfach ein Punkt sein, wo die Leute vorbeikommen. So, daher ist das Thema, was passiert mit dem Gebäude, wie passiert es, wichtig, wo laufen die Leute lang? Beispiel im Krankenhaus, ne? Wo sollen die laufen, wo sollen die nicht laufen? Auch das könnte auch eine Bibliothek sein, sagen, gut, hier ist einfach, aber leite bitte die Leute da rum, weil dann ist es ein bisschen leiser und hier wollen wir mal so einen leise Bereich haben.
Es funktioniert so lange, bis die Leute den Shortcut gefunden haben.
Und genau, dann. Genau. Aber man sagt natürlich, die Signaletik, die ist natürlich erstmal an Erstbesucher gerichtet. Das ist natürlich die Leute, die wir brauchen. Mit den anderen kann man ja schon gar nicht mehr rechnen an sich, weil was die Leute draus machen, das ist, und das ist auch ein wichtiger Punkt, der oft ein bisschen vergessen wird, oder wir können ja nur eine Unterstützung anbieten. Wir können nicht die Verantwortung übernehmen, was die Leute draus machen. Ja, und man merkt das oft in Gebäuden, nach in Museen, dann hast du zwei Kassentresen und bei dem einen steht Kasse bei der Information, an der Kasse werden dir alle nach Informationen fragen. Ja. Das ist einfach so. Also ja. da hilft auch ein großer Schriftzug nicht mehr.
Das nee, die laufen so. Einfach zur nächsten Möglichkeit, die so aussieht, als ob ich genau. Hilfe kriege.
Ja, ja.
Das gibt ja auch dieses schöne Bild so aus der Verkehrsplanung, so wenn Schnee liegt, ne, da ist diese Kreuzung und dann so die Trampelpfade, wo dann die Leute halt wirklich die ganze Shortcuts halt lang gehen, weil keiner Lust hat, direkt dann diese ganze Ecke mitzunehmen, sondern die kreuzt dann halt einfach über die Wiese halt ab. Ne?
Ja, ja.
Also Menschen sind da schon sehr kreativ, sich den schnellsten Weg individuell jetzt für sich selbst zu finden.
Ja, und dazu kommt, also gerade im Außenbereich auch noch, weil es ist im Innenbereich auch in eben sehr komplexen Gebäuden so, dass Leute sich sehr unterschiedlich orientieren. Fragst fünf Leute, wie die vom Hauptbahnhof hierher gekommen sind. Und dann Leute, ich bin am Gefängnis vorbeigelaufen. Der andere, ich glaube, da war ein Park. Und der andere will sagen, ich bin ja viermal über die Ampel gegangen, geradeaus. So, das heißt, wir können ja nur mutmaßen, woran man sich orientieren könnte oder was vielleicht so eine Hilfe ist, wo wir sagen, gut, an den Stellen ist das vielleicht für uns auch mal ganz gut, mal einen Hinweis zu geben. Aber es gibt auch kein Rezept, ne?
Wenn ihr wisst, wie sich die Leute nachher durch den Raum bewegen sollen, durch das Gebäude, und ihr dann an die Gestaltung geht, was ist da so die wichtigen Sachen? Materialitäten.
Materialität, für uns ist immer die Schrift.
Die Schrift.
Eins der wirklich wichtigsten Themen. Wir nehmen uns sehr viel Zeit für die Auswahl einer Schrift.
Kommt die vom Branding oder was sind so
das kommt
Themen,
drauf an.
Warum ihr euch so das kommt viel drauf Zeit an. Für die Schrift nehmt?
Manchmal ist sie vorgegeben.
Okay.
Und dann müssen wir damit leben. Manchmal finden wir es natürlich super. Manchmal haben wir Bedenken, weil oft, also ein Corporate Design oft für andere Zwecke entwickelt worden ist. Und wenn es gerade öffentliche Gebäude sind und so, wo es noch stärker vielleicht als in anderen Bereichen um Barrierefreiheit geht, heißt das nicht, dass die Schrift sehr barrierefrei ist. Ja. Und dann müssen wir überlegen. Wir haben oft das Thema bei Branding, dass ein Branding sehr immer kurzlebiger wird.
Ah ja.
Und wenn sich da irgendwie in 5 Jahren beim Branding die Schrift ändert, stellt sich die Frage, ob es wirklich Sinn hat, die fürs Leitsystem zu nutzen, weil wir da wirklich an der Schnittstelle sind zwischen Architektur und Grafik oder Branding oder so. Auf welcher Seite sind wir denn?
Und auch eine super starke Funktionalität. Also eine Schrift muss ja auch eine gewisse Dicke haben, dass du sie lesen kannst von einer bestimmten Entfernung mit Brille und also.
Genau, und wenn du sehr viele Informationen hast, dann musst du aufpassen, dass die Schrift nicht zu breit ist. Dann musst du natürlich immer schauen, wie ist die ausgebaut. Du hast natürlich, oder wir haben viele Projekte, wo es einfach 2 Sprachen gibt. Oder
ja, Deutsch.
Jetzt sind wir gerade an einem Projekt, wo es ja 3 Sprachen gibt. Das macht es natürlich nicht einfacher für die Gliederung. Früher hat man oft irgendwie so ein bisschen kleiner, anderen Sprache und so. Das ist natürlich jetzt, wird ein bisschen schwieriger. Das, der eine ist benachteiligt, etc. Das heißt, also ja, deswegen die Schrift ist für uns ein sehr wichtiges Thema und auch hinsichtlich der Identität, der Geschichte, ja, von den Orten. Also wie funktioniert sie mit der Architektur? Wie funktioniert sie mit der Geschichte des Ortes? Das haben wir zum Beispiel Telegraph, ein super gutes Beispiel, wo das Thema kurz lang der Morse Sprache einfach in eine variable Schrift einfach übersetzt haben, die auch quasi variieren kann in der Länge oder in der Ritterstraße ist auch so ein anderer Gewerbehof in Berlin, wofür auch das Thema der Metallverarbeitung, die quasi die Geschichte des Ortes ausmacht, in die Schrift quasi in die Schrift aufgenommen haben und die Schrift dann modifiziert haben.
Also dafür, so eine, zum Beispiel. Echt eine Custom-Schriftart dann letztendlich.
Genau.
Ja.
Und das macht natürlich am Ende den Ort
Spaß.
Wirklich aus. Also das macht uns sehr viel Spaß. Das macht es besonders und das merkt man auch sofort.
Wenn da so viel Detailliebe drin steckt.
Ja.
Du hast dann davor noch gesagt, dass Icons natürlich dann so ein bisschen dann innerhalb der Schrift natürlich auch nochmal, oder Piktogramme, so diese Kurzformen sind, die natürlich auch irgendwie verständlich sein muss für einen großen Kreis, ne, Deutsch, Englisch, vielleicht gibt es unterschiedliche Verständnisse von Icons, aber ich glaube, so die Haupt-Icons Toilette, WC, so. Schreibt man dann eher WC hin oder macht man so ein Toiletten-Icon?
Bisher haben wir sehr viele Piktogramme gemacht. Ja. Jetzt wird es schwieriger. ja, das stellt sich ja, weil die gesamte Gesellschaft ist sich noch sehr unsicher, ja, voll, wie man damit umgeht. Verständlicherweise ist ein neues Thema. Ja. Nach, ich weiß nicht, 1000 Jahren Trennung oder 2000, ich weiß es nicht, fängt man an, anders zu denken. Ja. Und ich glaube, es wird noch viele Lösungen geben, die man probiert, bis sich mal auf allen Seiten für irgendeine Lösung entschieden hat und schaut, was funktioniert. Mhm. Also das ist noch wirklich Trial and Error. Ja.
Was ich noch spannend fände, wäre, ob ihr das, was ihr dann dort gestaltet habt, das ist ja dann alles noch irgendwie digital am Computer entstanden oder auf dem Blatt Papier als Skizze, probiert ihr das dann in dem Gebäude mal aus? Macht ihr lebensgroße oder originalgroße Drucke? Testet ihr das?
Ja, okay. Also wir versuchen es immer. Weil der Raum, also natürlich, wir können ja viel im Büro schon testen, Originalgrößen sagen, okay, guck dir mal, wenn wir 10 Meter entfernt haben. Du hast aber natürlich genau den Fokus da im Büro. Ja. Das ist was anderes, als wenn du vor Ort bist, Räume, die noch weitläufiger sind, siehst du viele Leute, anderes Licht. Das heißt, wir versuchen es natürlich immer, die Wirkung vor Ort zu testen. Mhm. Analog, aber auch mittlerweile auch digital. Augmented Reality etc. Einfach mal ein bisschen zu schauen, wenn möglich.
Das ist ja voll praktisch für euch.
Was dabei entsteht und da einfach nochmal Perspektiven zu prüfen und so.
Das ist bestimmt noch relativ easy. Ich meine, das ist ja ein 3D-Modell, kommt ja aus dem CAD raus. Dann macht ihr die Wände weiß oder farbig und macht da eure Wegeleitsysteme ran und dann stellt ihr euch da rein.
Genau.
Ja. Cool.
Also das eröffnet dann relativ viele, viele Möglichkeiten. Ersetzt natürlich trotzdem keine Bemusterung, keine. Aber das hilft erstmal, um einfach bestimmte Sachen zu überprüfen. Mhm.
Du hast gerade so ein paar Projekte genannt. Ihr habt ja ganz, ganz viele gestaltet, ne? Wegeleitsysteme. Und in der Mehrzahl der Gebäude gibt es halt entweder gar kein Wegeleitsystem oder weniger gute. Warum würdest du denn sagen, gibt es so wenig gute Wegeleitsysteme, ohne jetzt die ganzen Planer in einen Topf zu hauen, das meine ich gar nicht. Du hast vorhin das Beispiel mit Deutschland und Frankreich sozusagen, dass es auch einfach unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie so Wegeleitsysteme funktionieren oder wie viele Signale man innerhalb von einem Gebäude braucht, um sich zu orientieren. Aber ja, irgendwie ist es auffällig, finde ich einfach.
Ja, wie gesagt, das Thema ist jetzt nicht allzu alt. Und ich glaube, das ist einfach eben zum großen Teil noch nicht in die Prozesse reingekommen. Dadurch ist es einfach auch noch, weil das auch noch kein oder selten als wirklich Fachplanung wahrgenommen wird. Ne? Für viele ist natürlich so ein paar Schilder an der Wand, da braucht man ja keine Planung.
Und das kann man ganz zum Schluss machen, weil.
Genau. Was ja eben aber wiederum das ist, was für Ärger sorgt, weil du hast das schönste Gebäude geplant und am Ende kommen irgendwelche Glasschilder oder denkst, es ist vielleicht doch besser früher gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass es ja keine Planung gibt, wird es ja oft nicht budgetiert, also werden ja keine Kosten dafür eingestellt oder werden ja Kosten oder die 600er Kosten, da steht so ein bisschen Beschilderung.
Ja, klar.
Aber das ist keine Planung und das ist nicht, weil ich ja irgendwie 100 Euro pro Schild irgendwie eingestellt habe, dass da am Ende was Vernünftiges entsteht, weil dann machen sich ein paar Leute und sagen, okay, hier brauchst du da ein paar Schilder. Du weißt ja noch nicht, was drauf kommt, ob du überhaupt einen Bedarf wie der Nutzer dieses Gebäude auch am Ende nutzen will, gegenüber vielleicht Mieter oder, ne? Und da hast du einen Hausmeister, der vielleicht dann sagt, gut, da kommt da drauf, der Inhalt. Aber ja, ich glaube, dass es, wenn diese Planung stärker verankert wäre in den Prozessen, dann wäre es einfacher. Weil am Ende ist natürlich klar, wenn es ja kein Geld gibt, weder für Planung noch Realisierung, da kann ja nur ein Kompromiss entstehen. Ja. Da kann ja nichts Vernünftiges sein, was funktioniert nicht nur rein von der Veranschaulichung, von der Orientierung, aber auch was die Architektur angeht. Mhm. Und dann ist es ja klar, dass das natürlich auch dann wiederum von Seiten auch der Planern natürlich nicht als was Positives wahrgenommen wird. Ach so, naja, Leitsystem habe ich ja schon ein paar Erfahrungen, also finde ich jetzt nicht so. Ne? Aber wenn man die Chance hat, früher oder das zu integrieren in den Planungsprozess, dann sind die Chancen wesentlich größer.
Mhm. Wenn ich jetzt Innenarchitekt wäre oder Innenarchitektin und ich habe ein kleines Studio und ich werde beauftragt für die Innenarchitektur und ich möchte gerne das Thema Signaletik oder Wegeleitsysteme mal jetzt ein bisschen kleiner gefasst in so ein Projekt mit reinbringen, dann wären ja, so wie ich dich jetzt verstanden habe, die Hauptsachen eigentlich zu sagen, dass man das Thema möglichst früh auf die Agenda setzt, dass man die Chance hat, das überhaupt zu budgetieren. Na, das ist echt, also natürlich die Planungsleistung an sich, also natürlich nachher die Umsetzung, wenn dafür nie Budget da war, das ist natürlich schwierig, das im Nachhinein noch da reinzudrücken.
Mhm.
Und das Zweite, vielleicht gibt es auch noch, dass man natürlich früh in den Prozessen mit drin ist, also auch, dass man die Möglichkeit hat, überhaupt sowas reinzubringen, wenn man selber als Innenarchitektur erst relativ spät reinkommt. Ne? So. Aber wie wäre dann dein Pitch, um bei einem Bauherrn die Signaletik unterzukriegen?
Ja. Willst du deine Mieter richtig ansprechen?
Ja, okay. Ja. Also eher auf, ja, klar. Also eher auf diesen Mehrwert des Gebäudes abzielen, ne?
Ja.
Ja.
Also das kommt natürlich sehr vom Gebäudetyp ab, ne?
Ja. Ja.
Weil man denkt zum Beispiel, ein Krankenhaus ist ein super Beispiel, ne? Wenn keiner geht freiwillig oder egal, auf welche Seite du stehst, du gehst nie ins Krankenhaus, wenn es nicht ein Problem gibt.
Ja.
Das heißt, du bist ja schon nicht immer in einer positiven Stimmung.
Mhm.
Entweder weil du krank bist oder du besuchst jemanden und da findest du dich nicht zurecht oder du hast irgendwelche Untersuchungen, das nervt, alle sind gehetzt, das ist ein Riesending. Dann ist es natürlich auch so eine Dominokette, ja. Das spüren natürlich, ja, das spürt ja das Personal, was ja sowieso auch noch unterbesetzt ist, was auch sehr gestresst ist. Am Ende spürst ja auch der Arzt und er hat ja auch keine Lust und so, ne? Also das sind, ich glaube, man unterschätzt vieles, was das bewirken kann, wenn ich mich einfach an einem Ort wohlfühle.
Mhm.
Und das ist ein entscheidender Beitrag.
Ja, aber das zu transportieren ist natürlich schon auch schwer. Natürlich kann man potenzielle Bauern ja einladen, dass sie das mal sich irgendwo anders angucken. Aber am Ende ist das, musst du halt wirklich eher auf jemanden treffen,
ja,
der selbst irgendwie schon weiß.
Und Bilder zeigen. Also wir haben zum Beispiel vor Jahren, also es war jetzt vor meinem Büro, ein Leitsystem für ein Kundencenter der Deutschen Rennversicherung hier am Fair-Berliner Platz gemacht. Und da ist es auch ein bisschen das Thema, die Personen, die da hingehen, müssen sich mit dem Thema Rente beschäftigen. Das ist wirtschaftlich meistens ein schwieriges Thema. Dann ist das sehr viel Papierkram. Also es ist einfach so ein Thema, was einen immer, also wahrscheinlich viele Leute belastet, ja, auf irgendeine Art. Ja. Und da haben wir mit einem Texter gearbeitet, der sehr viele sinnhafte Sprüche über nicht über Rente, sondern über Zukunft einfach gemacht. Immer so knappe Sätze und so. Und das haben wir gleich am Anfang am Tresen, das gibt es sogar auf den Toiletten, also und so, ne? Und das ist so ein, ich finde, das ist wirklich ein sehr großer Hebel, um einfach den Leuten zu sagen, komm, mach dir keine Sorgen, es wird schon gut gehen, so.
Interessant,
ja.
Du bist ja nicht nur Gestalter, sondern, also in deinem eigenen Studio Gardon, sondern selbst ja auch nochmal im Bereich Kunst und / Design unterwegs. Warum hast du so eine zweite Sache neben Studio Gardon? Warum und wofür?
Ich habe mich in dem Studium, weil das in der Kunstschule war, natürlich auch mit dem Thema Kunst beschäftigt. Und dann hatte ich ja relativ schnell so ein Faible für Minimalismus. So Leute wie Donald Judd oder Sol Lewitt, die mich sehr, sehr inspiriert haben und Ich glaube, da war auch schnell ein bisschen das Thema, ja, was ist das Objekt an sich? Was macht das mit mir? Also vor allem solche Arten von Objekten, ja, die viele Linken, viele sehr langweilig finden, weil ich ja wirklich nichts darstelle, aber genau das finde ich spannend, weil mich fasziniert im Prinzip wiederum das, was dazwischen passiert. Was macht das mit mir, wenn ich da irgendwie so ein Objekt an die Wand hänge und ich bin im Raum, welche Emotionen entstehen etc. Das ist letztendlich auch ein bisschen was wir versuchen auch in der Seminarletik zu finden. Einfach so ein Dialog mit dem, mit dem Ort. Und das habe ich, also vor ein paar Jahren habe ich angefangen, auch diese Visionen quasi, die ich da im Studium habe, also Ideen einfach wieder aufzunehmen. Weil, ja, ich hatte einfach so ein Bedürfnis, da wieder ein bisschen was Freies zu machen nebenbei, was aber wieder trotzdem sehr viel mit dem, was unser Alltag ausmacht, ja, gemeinsam hat. Es geht immer um eine Form der Kommunikation, der Interaktion, also gerade bei den Objekten, auch bei den Möbeln, die ich mache, da geht es auch immer darum, dass es ja nicht nur ein, dass es Möbel sind, die auf so einem Ordnungssystem basieren, immer einen dazu animieren, sich eine andere Seite anzuschauen, um zu schauen, wie sich das Objekt, ja, was siehst du dann an dem Objekt, was du vielleicht nicht vorher ahnen kannst oder wie funktioniert das? Und das sind auch bei den, ich sag mal so, bei den Plastiken, die es sowohl an der Wand als auch in der Decke gibt, auch passiert. Da gibt es auch darum, eben den Raum zu beleben und schauen, wie man damit umgeht.
Und du machst dann Ausstellungen, richtig? Oder?
Bald hoffe ich. Bald, also okay. Es gab ja schon zwei Ausstellungen, Gruppenausstellungen und ja.
Wie viel Zeit machst du mit Studio Gardon und dem Thema Kunst?
Das ist natürlich sehr abhängig von den Aufträgen, weil natürlich das Büro Vorrang hat. Beschäftigt tut mich das sehr, sehr viel, beides. Natürlich das Büro schon noch mal ein bisschen mehr, aber sobald ich nicht an Büro denke, kommt da schnell das Kunstprojekt. Und ja, es gibt wohl Wochen, wo das auch im Büro einen Kollegen auch von mir mehr beschäftigt als das Thema Büro, weil es geht auch um Entwürfen und 3D-Bauen und Materialität etc. und so ein bisschen Produktion. Das heißt, das passiert tatsächlich auch im Büro, was da sehr spannend ist.
Also sehr stark, greift auseinander.
Die Ideen, die Entwicklung, die passiert ja im Büro auch zum Teil, ja. Auch da, wenn die Objekte ankommen und dann hängen wir die und gucken und das, ja, mittlerweile sind die Grenzen einfach nicht mehr so, oder sind die Grenzen recht fließend. Aber ich finde es sehr, sehr angenehm.
Klar, es gibt natürlich in der Gestaltung grundsätzlich natürlich einen starken Hang auch zu eher, ich sag mal, eher so dieses Systematische und dann natürlich auch sozusagen dieses Künstlerische, also diesen künstlerischen Aspekt der Farben, der Materialität. Das ist ja gar nicht so weit weg voneinander, würde ich jetzt mal.
Es gibt, glaube ich, kein Projekt oder selten ein Projekt, wo wir uns nicht erstmal Kunst anschauen und wo nicht Kunst uns inspiriert. Und da kann ich immer ein paar Leute aus der Schublade holen, die einfach, finde ich, immer eine immense Inspirationsquelle. Also gerade bei diesem bei Minimal Art oder konkrete Kunst, weil die einfach sehr viel auch mit Raum, sich sehr viel mit Raum und auseinandergesetzt haben, mit Farbe etc. Also man denkt auch Josef Albers zum Beispiel, der einer der ersten, der gesagt hat, mal schauen, was dazwischen passiert wäre, wenn mit der Person, mit Emotionen, wenn ich das so reduziere mit den Farben, also dass es nur noch Farben und Tiefe gibt, was entsteht, was entstehen da für Emotionen. Und das sind ja natürlich Themen, die uns auch umtreiben.
Ja. Wenn du dir eine Sache für eure Branche, in der ihr seid, so wünschen könntest für die nächsten Jahre, was wären das?
Eine Sache für unsere Branche. Mehr Farbe.
Uiuiui, die armen Innen, ArchitektInnen und die ArchitektInnen.
Wir wollen ja nicht immer RAL 7016 haben.
Ja, cool, ja.
Ja, mehr Farbe. Das ist, finde ich, also ich finde es spannend einerseits, vielleicht auch ein bisschen trotzdem auch besorgniserregend in Deutschland, wenn man sieht, was man ursprünglich für eine Kultur der Farbe hervorgerufen hat, also mit dem Bauhaus etc. Und wie sich das geändert hat in der Zeit, ne? Und wiederum andere Länder wie Niederlande, Schweiz, Frankreich auch wesentlich bunter geblieben sind. Ich frage mich eigentlich einmal, warum wir so, es gibt natürlich Ausnahmen, ne? Ich will es auch nicht verallgemeinern, aber das hat sich sehr geändert, das ist sehr, sehr gewandelt.
Mhm. Ja. Das lassen wir als Appell mal so stehen. Mehr Farbe in der Signaletik. Nathanael, die Stunde ist rum. Schön, dass du heute da warst. Vielen Dank für die sehr viele Inspiration. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Fand ich auch ein sehr schönes Gespräch.